Posaune ist das geilste Instrument, weil...
Weil es sehr vielseitig ist. Man kann es überall spielen. Man kann Jazz spielen, volkstümliche Musik, klassisch, in einem Symphonieorchester, Big Band. Sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Herzlich willkommen im Flow in Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Thomas Gebu Gabriel, Profimusiker, Komponist, Tonmeister, Arrangeur, Dirigent, Unternehmer, Familienvater und Inhaber vom grössten Tonstudio in der Schweiz. Mein Name ist Raffa Fessler, ich wirke als Coach und Therapeut und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir, Thomas, oder lieber Gebu?
Ist gleich wie. Ja, hallo. Freut mich, dass ich da die Möglichkeit habe. Mir geht es gut, tipptopp. Vorher gerade noch einen Spaziergang gemacht, alles gut. Schön Wetter endlich wieder rein ist.
Ja, vor allem in dieser wunderschönen Umgebung. Wir sind da, wie sagt man den Ort genau? Wolfgrube?
In Stalden.
Stalden.
In der Schwendi.
Der Schwendi, Richtung Glaubenberg.
Genau.
Genau, wunderschöne Natur. Fast ein bisschen neidisch geworden, aber ich darf auch schöne Natur geniessen. Die Heime, weißt du, wo dein Vorname die Heime ist, was er bedeutet?
Was er bedeutet, weiß ich nicht, nein. Aber irgendwann kommt es wahrscheinlich von Italien her. Gabrieli. Sind das so die ersten Einwanderer gewesen.
Ja, ich kann, das ist eine Frage, die ich immer stelle. Und ich finde es immer wieder spannend, genau ein bisschen zu hören, gab mir eine Resonanz mit dem. Ich habe herausgefunden, also Erzengel gilt er als Erklärer von Visionen und als Bote Gottes. Im Hebräischen bedeutet er so viel wie Gott hat sich stark gezeigt oder Mann Gottes, Gott ist meine Stärke, der Männliche, der Starke durch Gott. Kannst du mit dem etwas anfangen?
Eigentlich schon, ja. Ich bin schon eher ein gläubiger Mensch. Jetzt nicht extrem, also erzkatholisch oder so, aber ich glaube einfach an Gott und ich glaube auch an Engel.
Jawohl.
Und ich weiß auch, dass es die gibt.
Ja, spannend. Da muss ich einhaken. Hast du Berührung gehabt mit Engeln in dem Sinn?
Ja, schon öfters.
Ja.
Also ich bin ja ein bisschen spirituell. Und hat auch schon die ein oder andere Erlebnis gehabt. Ja.
Ja. Willst du eins teilen oder ist das eher etwas, was für dich behalt ist?
Mal eigentlich, vor 2 Jahren ist der Vater gestorben.
Ja.
Okay. Und dann bin ich im Raum gesehen und habe dann eigentlich gesehen, dass da etwa 30 Engel im Raum sind, die ich mit abholen kann. Und das war eigentlich ein wunderschönes Erlebnis gewesen.
Wie würde sie oder er den Gabriel beschreiben, der jetzt nicht gerade so freudig auf ihn zu sprechen ist?
Ja, ich glaube, es gibt nicht viele, die ein Problem mit mir haben. Weil ich bin eigentlich eher ein Mensch, der offen ist und auf die Leute zugeht. Aber vielleicht findet der eine oder andere mich arrogant. Weil, jetzt habe ich gerade gesagt, ich ging auf die Leute zu, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin eher ein bisschen Scheichen, also sagen wir jetzt am Ausgang oder so, und warte eigentlich, dass die Leute auf mich zukommen. Und weil ich ja einen gewissen Bekanntheitsgrad habe, kommen ja meistens die Leute auf mich zu. Ich muss ja gar nicht auf die anderen zugehen. Und das kann sein, dass die ein oder andere das Gefühl haben, der redet nie mit mir oder so.
Ja. Bist du eher so introvertiert?
Bin ich schon eher introvertiert, ja.
Sind Künstler eher introvertiert? Also wir sind hier im Tonstudio von dir. Du hast sehr viele Künstler da.
Ich glaube schon. Also ich würde sagen, mindestens 90% von den Künstlern, die ich kenne, sind eigentlich eher scheich und introvertiert. Und sind dann wie, wenn sie auf die Bühne gehen, haben sie plötzlich eine andere Rolle. Und wenn man sie vor dem Auftritt und nach dem Auftritt gesehen und während dem Auftritt, sind es meistens ganz andere Menschen.
ja, so die Masken, die wir anlegen, also nicht nur, wenn wir auf die Bühne gehen, sondern auch im Beruf, privat, eben auch als Papi, ja, das gehört ein bisschen dazu.
Oder so. Er, ich denke, er ist eine Maske, die man anlegt nach der Bühne wieder,
ja,
als Selbstschutz,
mhm,
und auf der Bühne legt man sie eben ab.
Ja, okay.
Oder und macht das Herz auf, damit da etwas passieren kann zwischen Publikum und Künstler.
Mhm.
Und nach dem Auftritt ist man dann eher wieder zurückgezogen und schüttet sich ab.
Wie würde jetzt deine beste Freundin, deine beste Freund dich beschreiben?
Also was ich immer wieder kehre, ist, dass ich eben sehr ruhig bin. Die Ruhe, die ich ausstrahle. Und Ausgleichheit.
Mhm. Motivation. Ich nehme an, du darfst die Leute auch motivieren dahinter. Wir sind jetzt eben, wir sehen es leider nicht, wir sitzen vor ganz vielen Knöpfen und schauen ins Studio rein, durch die Glasscheiben. Und da wird ja kommuniziert mit der Gegenseite, mit den Künstlern, die aufnehmen sind. Du sitzt hier.
Mhm.
Inwiefern. Was kommt denn Alex so aus dem Gabriel raus?
Ja, das ist schon ein wichtiger Part. Dass man wirklich auf die Leute eingehen kann. Und da, wenn es mal nicht so gut läuft, dass man vielleicht ausbauend sein kann.
Mhm.
Es gibt aber auch andere, eben, wo irgendwelche Produzenten nebenan hocken und noch auf die Wunde drücken.
Okay.
Und ich nebenan denke, nein, das kannst du ja nicht.
das ist auch, also dass du bist nur der ausführende Part und der Produzent nebenan sagt, ich kann auch mir gefällt es nicht, wir machen es anders, obwohl du vielleicht das Gefühl hast, hey, aber das war einfach geil gewesen. Gibt's das
auch? Ja, nicht unbedingt künstlerisch, aber zum Beispiel, wenn man merkt, es hat jemand ein Problem, mhm, mit einer Stelle, wo es einfach nicht gerade läuft, und dann nachher macht man noch Druck und mhm, hey, du bist doch Profi, da hast du doch das und so.
Ja. Ja.
Dann wird es immer schlimmer.
du gehst eher empathisch rein.
Ja.
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 Deine Talente, also jetzt, ich will jetzt mal behaupten, du kommst mir sehr warmherzig rüber, so wie ich dich jetzt kennenlernen in der kurzen Zeit. Eben empathisch, sehr ruhig, wahrscheinlich eine gewisse Stille, die überträgt sich ja dann auch,
mhm,
auf Künstler. Gibt es sonst Talente, wo ich sage, ja, das ist etwas, was wirklich sticht bei mir raus?
Generell habe ich vielseitige Talente. Ich bin eigentlich überall gut. Was ich anpacke, klappt eigentlich meistens.
Okay.
Also ich bin sehr vielseitig, auch im Sport und in der Musik, eben im Dirigieren, ich spiele Klavier, ich spiele Posaune, ich komponiere, arrangiere, aber ich habe ein Tonstudio, hocke hinter den Knöpfen. Es sind schon sehr viele Talente. Es hat auch den Vorteil, dass man eben ein gewisses breites Wissen hat,
mhm,
und auch ein breites Umfeld. Der Nachteil ist vielleicht, dass man sich nicht auf eins wirklich spezialisiert und man ist dann nicht wirklich top, top, top auf dem Gebiet, sondern man ist überall gut. Oh, sorry.
Das finde ich sehr spannend, weil ich habe mich selbstständig gemacht vor 2 Jahren und ich bin rausgegangen mit ganz vielen Angeboten. Eigentlich so marketingmässig sagst du, ja, nein, du musst jetzt mal mit einem raus und dann müssen das die Leute kennen und wissen. Und dann kommen zu viel, die einen kommen zu sagen, ja, was machst du jetzt genau, du hast so viel. Und andere sagen, hey, ich finde das so spannend und ich habe dann gemerkt, das bin aber auch ich, wenn du es beschreibst, ich habe mich jetzt ein bisschen in dir gesehen, so, ich habe so viel Interesse und Talent und vielleicht hole ich die Leute ab oder du inspirierst irgendwo Leute bis zu einem gewissen Punkt und wenn du weißt, okay, und jetzt gib mir weiter zu einem wirklichen Meister, der dort Meisterschaft, mhm, in dem Sinn hat, dann gibst du die Künstler vielleicht auch weiter. Kann man das ein bisschen so verstehen?
Ja, das kann man so verstehen und gerade in diesem Job hier als Tontechniker und Produzent oder als Dirigent ist er natürlich gerade das Wissen gefragt, das breite Wissen,
mhm,
und man kann von überall her Einfluss nehmen. Also eigentlich ist denn das genau das, was eigentlich in diesem Job braucht.
Mhm. Ist Musik immer schon der Kern gewesen von deinem Leben?
Ja. Also meine Mutter hat schon gesungen, klassisch gesungen. Schon amateurmässig, aber gleich gut. Sie war Solosängerin im Kirchenchor, ja. Und hat auch sonst an Hochzeit und so gesungen. Mit dem Onkel zusammen. Und der Vater war Trompeter.
Ja.
Lehrer. Und hat auch im Prinzip Musikschule gegründet, in Zehnebürgen.
Ja.
Er hat also mit der ersten Ensemble angefangen und hat die jungen Trompeter ausgebildet für die Musik. Und so bin ich halt in ein Umfeld gekommen, wo das schon gelebt worden ist.
Wann hast du das erste Instrument in der Hand gehabt? Hast du das noch wie etwas
gesehen? Ja, das erste Instrument war wahrscheinlich irgendein Trommel mit drei, vierjährigen oder so. Aber so richtig war dann natürlich Blockflöte.
Ja, Klassiker.
Und ich wollte auf keinen Fall ein zweites Jahr Blockflöte machen.
Okay, wir haben wieder eine Gemeinsamkeit. Also, ja, die wollte ich erzählen, die Anekdote. Papi gesagt, oder zu einem breiten Wissen, dass man auch mal irgendwo einen Bezug hat, zu Noten, Blockflöte, das wird gespielt. Das ist quasi Pflicht. Okay, und dann glaube ich ein Jahr, zwei Jahre, und dann so von der Natur her bin ich dann ehrgeizig, also ich wollte das schon gut spielen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gefunden habe, es ist super, und du hast ja zuerst müssen Blockflöte spielen, dass du überhaupt so ein Instrument hättest können spielen zu unserer Zeit. Ich hoffe, das ist heute anders. Und dann habe ich zwei gesagt, Papi, ist jetzt gut, muss ich, also kann ich hören, gesagt, ja, kannst hören, und ich habe gedacht, ich spiele nie mehr ein Instrument, bis ich dort Guckenmusik bin. Für dich ist das dann wohl ein bisschen anders gelaufen.
Ja, aber ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Und ich will eigentlich Klavier spielen, weil die Schwester hat schon Klavier gespielt. Das Klavier ist rumgestanden. Und da ist das aber in der Musikschule nicht gegangen. Das haben wir erst ab der dritten Klasse kennen. Und dann habe ich dann privat kennen bei Andi Scheiber, wo ich in der Musikschule angestellt war, der einfach privat Schüler hatte, habe ich dann angefangen, Klavier zu üben.
Ja, bis Oberstufe, ja, nein, bis...
Ja, bis das nicht kommt, gehört. Schlussendlich.
Ja, also die Weg, genau, du darfst du gerne beschreiben, wie ist der noch weitergelaufen, das musikalisch gesehen?
Ja, eben, Klavier habe ich gespielt und relativ gut vorwärts gekommen und schon früher eigene Stücke komponiert und Boogie-Woogie gespielt und so.
Also früher ist mit?
Ja, mit in der 5. Klasse, 4. Klasse. Ja. Habe ich schon so erste Auftritte gehabt. Und natürlich umgereicht worden bei der Verwandtschaft, immer Konzerte spielen. Oder auch in der Schule, der Lehrer hat dann gesagt, komm, du begleiten.
Ja.
Das habe ich noch gerne gemacht. Ja. Und nachher ist dann der Bruder, der ist 9 Jahre älter, ist dann ins Spiel gekommen. Und dann hat er mir gesagt, ja, look, Klavier ist gut und recht, aber du musst noch ein Blasinstrument üben, weil sonst musst du mal bei den Füßler rumsäckeln.
Logisch.
Und wenn du das Instrument kannst, dann kannst du die Musik, oder? Dann kannst du immer schön trocken bleiben. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt eigentlich, das möchte ich auch machen. Er hat Euphonium gespielt und dann hat er gesagt, ja, ich möchte auch Euphonium spielen, das gefällt mir euch. Dann hat er gesagt, ja, Euphonium ist schon gut, aber eben, was ich am Anfang gesagt habe, Posaunen ist einfach sehr vielseitig.
Ja.
Du kannst wirklich, es gibt eigentlich kein Ensemble, wo du nicht kannst mitspielen kannst.
Ja.
Und Euphonium bist halt begrenzt. Oder du kannst eben, im Symphonieorchester gibt es kein Euphonium, Big Band gibt es kein Euphonium. Gut, heutzutage in den modernen Kompositionen kann man das vielleicht einfließen, aber klassisch gibt es eigentlich kein Euphonium in der Big Band. Ja, volkstümliche Musik ist auch nicht unbedingt, also man ist ein bisschen beschränkt auf Blasmusik.
Ja.
Das hat mir eingeleuchtet und gesagt, also gut, dann lehre ich Posaune. Das war in der 5. oder 6. Klasse. Gewesen.
Da hast du beides gemacht, Klavier, Posaune?
Da habe ich beides gemacht.
Ja. Und dann, ja, eben, dann bist du im Militärspiel und dann irgendwann, was mache ich beruflich auch? Wie ist es dort weitergegangen?
Ja, also ich war eigentlich mit dem Klavier schon im Konzi.
Ja.
Und dann ist erst die Spielprüfung für die Personen. Ich hatte als Nebeninstrument, wo man eigentlich nicht müsste, das Klavier, müsste man kein Instrument als Nebeninstrument haben. Aber hat er gleich aus Vorbereitung aufs Spiel natürlich Personen gemacht. Beim Rolf Bodendorfer. Und das war noch lustig, weil der Fortschritt auf der Posaune war so riesig. Und auf dem Klavier bin ich etwas stagniert.
Ja.
Und das heisst, ich habe 2-3 Stunden geübt am Tag und habe gewusst, wenn du auf dem Klavier irgendetwas erreichen willst, dann musst du eigentlich 6-7 Stunden üben.
Ja. Also nicht mehr so Freude gemacht, wie es schon so lange gemacht hast, oder irgendwie, wie kannst du es noch erinnern?
Ja, ich habe einfach gemerkt, mit den Personen konnte ich dann gerade können, überall mitspielen, am Konzi-Orchester, in der Konzi-Ensemble, Quartett und so weiter. Und es hat sich eine ganz neue Welt aufgemacht. Und am Klavier bin ich da am Kämmerli innen gewesen. Da für mich meine Etüde probiert. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, eigentlich macht mir Personen viel mehr Spass und sehe viel mehr Möglichkeiten. Und ich bin jetzt eben noch nicht der Typ, der 6 Stunden da am Kämmerli innen üben kann. Und habe dann schlussendlich tatsächlich nach dem Jahr auf Personen gewechselt. Ich habe die Personenlehrer gefragt, ja, wäre das eine Möglichkeit? Könnte ich echt schon anfangen als Personist im Kansi? Und der sagt, ja. Machen wir die Aufnahmeprüfung, wenn es geht, dann ist gut.
Kannst du mir so einen Tag beschreiben jetzt im Konzi? So einen normalen Tag? Fächer oder was? Ja.
Also es ist ein Tag, vor allem der Mittwoch, heute ist es wahrscheinlich nicht, sowieso anders, aber mal ist, vor allem der Mittwoch sind das so die Theoriestunden gewesen. Und da hast du noch eine Probe mit dem Lehrer. Und dann hast du noch die, eben, irgendwelche Ensemble und so Geschichten. Aber vor allem tust du eigentlich zuerst mal selber lehren. Also hast du vielleicht 2 Tage am Konzi und der Rest bist du daheim in
mir. Okay. Hast du dann Midis? Also so, wie man es kennt jetzt von der Guckenmusik.
Oder, nein, da gibt es keine Midis.
Also, das ist einfach logischerweise auch platt. Du hörst ja.
Ja.
Das ist ich zum Ausholen. Ich hatte letztes Mal wieder jemanden, der mit mir in der Guckenmusik war. Und der ist jetzt wieder zurückgeüben. Also es gibt also eine Möglichkeit, mit den ehemaligen dürfen zurückgehen. Und der ist auch dabei. Und dann haben wir ein bisschen geredet und wie läuft es. Ja, gut und so. Und dann, ja, weisst du, ich muss es hören. Und das habe ich, durfte in einer Band spielen, kommen wir dann auch noch dazu. Und da habe ich eigentlich auch das MIDI gebraucht. Also weil ich auf dem Platt, ich es nicht auch an den Platt spielen konnte, habe ich nicht gehört. Ich habe die Melodie gar nicht rausgehört. Logischerweise, wenn du es siehst, dann hörst du ja sofort, wie es tönt. Ich habe immer das MIDI gebraucht, dass ich überhaupt auch mitspielen konnte. Und da habe ich es irgendwie im Gehör gehabt und dann ist es dann auch gegangen. Dafür meistens dann relativ schnell auswendig können. Ja, so ein der Weg, ja. Das ist natürlich...
Ja, im Konzi gehen wir natürlich davon aus, dass man
die Noten lesen kann. Genau,
braucht sich keine
Noten. Ein Militär... hast du es einfach gemacht, weil du irgendwie hast müssen, für das Schlusszeichen.
Und nein, das hat mir eigentlich Spass gemacht. Also, ja. Im Nachhinein war das natürlich auch super für mein Studio, weil dort habe ich jetzt die Kontakte knüpfen zu anderen Musikern und... ich bin natürlich zuerst in die RS gegangen und nachher den ersten Weg habe ich im Schweizer 12 gemacht, das ist ein Niederwaldner-Spiel, Brassband. Und da hat er wieder Leute kennengelernt, der zweite Weg, das ist noch aufgelöst worden. Das war noch das 49 gewesen, oder beziehungsweise das 97. Nein, das 91 jetzt geheißen.
Also Registerspiel?
Das war nachher der Obwalder, das Obwaldner-Spiel. Dort habe ich einen Weg gemacht, oder 2. Und dann bin ich in die Big Band gekommen, Peppeli Einhardt, vorspielen.
Sehr geil.
Und dort habe ich wieder ein anderes Umfeld kennengelernt. Und dann ist noch Christoph Walter in der Central Band. Und so habe ich jenste Leute kennengelernt, die nachher deren neue Kunden geworden sind im Studio natürlich. Unter anderem auch Christoph Walter, der mehrere CDs aufgenommen hat.
Und irgendwann hast du gefunden, hey, ich wollte mal nicht nur spielen, ich wollte auch dirigieren. Oder wann ist der Moment gekommen, wo so die Fall, also ja, wo das rausgekommen ist, also gemerkt hast, ich will eigentlich auch dirigieren, aufnehmen?
Ja, das ist eigentlich gerade am Anfang, als ich ins Konzi bin, habe ich bereits schon Beginnersband übernommen.
Ja.
Sennenbirgen für die Musikschule. Und nachdem ich Posaune und Klavier studiert habe, habe ich dann noch Dirigierstudium angehängt und habe dann auch Jean Staat dirigiert, Musikgesellschaft. Und nachher die Musikgesellschaft Engelberg, Schattdorf habe ich auch noch ein Jahr dirigiert. Ganz verschiedene Sachen.
Ja, du bist ja dann Berufsmusiker, also du wirst ja dann, irgendwo musst du auch das Geld verdienen, oder?
Genau.
Ich höre das immer wieder, ich komme nur schüch in Kontakt, wenn ihr mit gemerkt habt, bei da wirklich als Laie in so einem Studio, und dann ist es immer wieder spannend, ich kann mir das auch nicht vorstellen, also entweder gibst du Musikunterricht, oder du bist in einer Band lange meistens nicht, ausser du bist in einer Band, die irgendwie, weiss ich wie, unterwegs ist, und dann macht man halt dann so, wie soll ich sagen, so Teilzeitjobs. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, das ist eigentlich das Business von allen Musikern. Mhm. Also es gibt selten einen Lehrer, der nur einfach Lehrer ist, sondern es sind ja alle irgendwo in verschiedene Projekte involviert.
Und dann ist das Studio gekommen. Und jetzt muss man etwas erklären, Gabu. Wie kommt man um Himmels Willen auf die Idee, ein 70 Quadratmeter grosses Tonstudio zu machen, respektive 244, wenn man alles öffnet?
170 ist der grosse Raum.
170 ist der grosse. 244 total, oder?
Ja, genau. Also wenn man die Bau zu öffnet, genau. Nimmt, dann sind es 244 Quadratmeter. Ja, das ist eigentlich als Posaunist bin ich ja auch in vielen Big Bands und Orchester und Brassbands und so gewesen. Und alle sind immer auf Deutschland aufnehmen, weil es in der Schweiz kein grosses Studio gibt. Und ich habe eben zuerst das Buchsen-Studio, ein kleines. Es war etwa gleich gross wie jetzt die Regie, alles in allem.
Okay.
Und habe auch dort schon die erste Guckenmusiker-CD aufgenommen, mit den Seegusler.
Mhm.
Aber es war natürlich alles ein bisschen selber gepackt. Und irgendwie nach 7-8 Jahren ist die Kundschaft immer professioneller geworden. Bis ich gesagt habe, ja, also jetzt muss ich etwas professioneller sein. Ja. Dass man halt sich wohler fühlt und nicht da in einem Sonnenstall leiden. jetzt wollte ich etwas Richtiges. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, aber es gibt ja schon irgendwie 1000 Studios in der Schweiz in dieser Grösse.
Mhm.
Also wenn, dann musst du etwas machen, was es noch nicht gibt.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, eigentlich musst du ein grosses Studio machen. Und ich mit meinen Kontakten in die ganze Blasmusikszene, wo ja ein normaler Studiobetreiber nicht hat. Die meisten Studiobetreiber sind ja, kommen wieder von der Rockszene her und haben eigentlich in die klassische Szene nicht unbedingt so Connections. Und wenn es einem kann gelingen kann, dann bist du wahrscheinlich ich und sonst niemandem.
Mhm.
Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem grossen Raum. Und bin dann schlussendlich da gelandet.
Das hier, was ist Gabriel Recording GmbH? Was passiert hier alles?
Da passiert sehr viel. Also eben, es ist sehr vielseitig. Durch das es so ein grosses Studio ist und mit insgesamt 6 Räumen, 6 Aufnahmeräumen verschiedene, die man gleichzeitig kann nutzen kann. Und einen grossen Raum eben, wo auch noch ein Hall dabei ist, für klassische Sachen. Also man kann wirklich vom trockenen Vocal Booth für Pop-Produktionen bis zum grossen halligen Konzertsaal kann man eigentlich alles bieten da. Und darum habe ich natürlich auch sämtliche Kundschaften bekommen.
Mhm.
Also von der Ländlerkapelle über das Jodlerduett, über das Streichquartett, eben bis zur Big Band, bis zum Sinfonieorchester. ist eigentlich alles vorhanden.
Machst du auch Videoaufnahmen vor Ort? Oder Livestreaming, habe ich gefunden?
Mache ich auch, ja. Also dank Corona habe ich ein bisschen Zeit gehabt, um neue Sachen auszuprobieren. Da habe ich ein bisschen Video eingearbeitet. Also ein bisschen eigene Projekte gemacht zum Testen. Und mittlerweile ist es schon ein Teil, wo man, wenn man die CD-Produktion gemacht hat, dann sagt man, okay, haben wir noch eine halbe Stunde, dann machen wir das Stück, spielen wir noch eine Stunde oder zweimal. Und ich stelle 5 Kameras auf und dann gibt es auch noch ein Video draus. Das ist also ein wenig Zusatz, den man schnell machen kann.
Sehr cool. Du arbeitest auch mit der Hochschule Luzern zusammen. Wie funktioniert das?
Ja, das ist eigentlich die das Master machen, also die besonders gut sind. Die haben einen Tag Studio zur Verfügung für irgendwelche Aufnahmen oder für Wettbewerbe, wo sie eine Aufnahme einschicken. Oder die Jazzschule, die Abschlussprojekte machen. Die haben auch 3 bis 4 Tage zur Verfügung, dass sie ihr Projekt aufnehmen können. Und das ist eigentlich mittlerweile 12 Jahre die Zusammenarbeit. Aber jetzt, seit sie im neuen Gebäude sind, ist es ein bisschen weniger geworden, weil sie zu viel selber machen.
Ah, okay. Ja. Ist das immer schon deine Vision gewesen, also das Studio? Also wir haben das schon ein bisschen rausgehört. Du hast schon früher, glaube ich, irgendwo die wahrscheinlich irgendwo Bilder bekommen. Ich glaube, in die Richtung geht es.
Ja, das hat angefangen mit daheim im Schlafzimmer mit einem Computer und einem Keyboard.
Eierschale, Ding, also Eierschale, Verpackungen.
Ja, nicht einmal. Audio-Sachen habe ich gar nicht aufgenommen. Ich habe mehr MIDI-mässig und Noten geschrieben.
Ja.
Aber irgendwann ist das Audio dazugekommen und immer ein bisschen mehr. Und irgendwann hat es keinen Platz mehr im Schlafzimmer. Da habe ich aber etwas gesucht und da habe ich beim Onkel im alten Suigaden, früher war ein CD drin, konnte ich das umbauen und relativ günstig mieten. Das war natürlich super. Und habe dort schon Kontakt gehabt zu einem Akustiker, zu Martin Lachmann, wo mit den Segos haben wir die erste CD im Gamma Recording aufgenommen. Und dort war er Besitzer. Und er hat sich nachher aus der Studio-Szene verabschiedet und ist Akustiker geworden. Und hat jetzt auch diverse Sachen, zum Beispiel das Tony Areal, also ZHDK, ja, hat er alles geplant. Oder jetzt die neue Hochschule in Luzern hat er auch die ganze akustische Planung gemacht. Und dort hat er eben mir schon geplant gegeben, wie man eine richtige Wand macht, die wirklich vertebt. Und dann nach dem Bauplan ein Studio gebaut. Und eben nach 7 Jahren ist dann das, oder 8 Jahren, ist dann dazu gekommen, dass ich andere Pläne gehabt, dass man eben ein neues Studio macht und wenn das grosses. Und das passiert natürlich alles zuerst im Kopf. Oder? Also ich habe da nächtelang habe ich da Bilder im Kopf gehabt von grossen Räumen Also das ist schon eigentlich zuerst eine Vision gewesen, die sich immer mehr manifestiert hat.
Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
Irgendwie schon ein bisschen. Ich glaube, eben vor 20 Jahren habe ich das aufgebaut. Und es gibt es immer noch. Und trotzdem hat es wahrscheinlich nicht Menge geglaubt, dass das in 2-3 Jahren noch gibt. Und ich habe es einmal doch durchgezogen und es ist immer noch gefragt.
Ja, ich würde sagen, also wir sind vorgängig durchgelaufen und ja, es ist eindrücklich, was da alles rum ist. Und eben vor allem das, was du vorhin beschrieben hast, die Akustik, die Bau, die Elemente, dort ist das angehängt, dort ist irgend so etwas, also aufgeklebt, aufgenagelt, wie auch immer, die Räume, ja, sehr eindrücklich und Wissenschaft für sich. In die Richtung hast du aber nie wollen, dann auch also Akustik, Bau.
Nein, das ist mir zu theoretisch. Ich bin der Praktiker. Und weil ich vorher von Martin Lachmann war, das ist eben auch lustig, habe ich natürlich dann auch gerade wieder angefragt, dass er im neuen Studio mithelfen kann. Und er hat dann auch die ganze Akustik hier geplant. Wo mittlerweile war er natürlich ein gestandener Akustiker und hat schon jenste Studios gebaut. Und so ist eigentlich alles irgendwie zusammengelaufen, wo musste zusammenlaufen.
Also meistens reingelaufen im Leben, ja, wenn ich genau. Jetzt das rausgehört.
Also es hätte eigentlich müssen so gehen. Ja. Ich kann cool. Gar nicht anders können. Und auch, ich meine, dass ich so ein Objekt überhaupt bekomme. Kannst ja nicht zur Bank gehen und sagen, ich brauche 10 Millionen für ein Studio. Dann lache ich dir eigentlich zuerst mal eine halbe Stunde das Feistchen. aber irgendwie hat es geklappt.
Ja, sehr schön. Also das ist so das, was ich... Das ist auch die Idee von dem Podcast, oder darum unsere Visionen, deine Inspiration. Mich inspiriert das immer, wenn ich höre, wenn jemand irgendwo anfängt, seinen Weg geht und dann so Bilder hat und dann wird das dann von allein. Es gehört immer auch, man muss in die Tat kommen, man muss auch PS auf die Straße bringen. Mhm. Aber wenn es gleich dann irgendwo sich fügt, finde ich sehr schön zu hören. Praktisch, da innen sind schon tätig gewesen, der Gölle, Traufer, Stefan Eichen, Fleur du Est, der Macintosh von der Youngblood Brass Band, 21st Century Orchestra, Swiss Army Big Band, der Dani Häusler, Ambeck, der Sepp Trütsch, Francine Jordi und Secho von Wiesiberg und. Hast du Vorbilder gehabt früher oder immer noch? Als Kind oder dann irgendwann auch, wo das weitergegangen ist, die ganze musikalische Karriere?
Ja, Vorbilder schon, ja. Also so die alte Bands wie Genesis und Pink Floyd. Ja, da gibt es schon ganz viele Vorbilder.
Wenn einer müsste sagen, das ist so meine Idee, oder er oder sie, wo findest du? Gut, ich meine, es gibt wahrscheinlich jemanden, der posaunenmässig findest, das ist der Posaunist für mich. Und sonst jemand, ein Musiker.
Ja, das ist, aber es ist noch schwierig. Also, ja. Es gibt so viele von Kunden, die ich habe. Das ist ja schön, dass man mit sehr vielen guten Musikern zusammenarbeiten kann.
Was hört der Gebu privat für Musik? Hast du so ein Lieblingsgenre?
Nein, eigentlich nicht. Ich höre eigentlich alles. Und ehrlich gesagt, höre ich gar nicht so viel privat. Weil wenn du den ganzen Tag 8 bis 10 Stunden am Studio bist und Musik hörst, dann ist eigentlich noch die schönste Musik. Wenn du eben keine Musik hast.
Also du hast nicht, gibt es nicht auch Momente, wo du findest, heute kommt, kommt ein Örgeli-Trio oder was auch immer. Da freue ich mich mehr drauf, als morgen kommt irgendein, ja, ich sage jetzt eine Brassband. Gibt es die Momente?
Nein, eigentlich nicht. Ja. Weil es ist alles spannend. Und ich meine, ein Erlebnis, was ich eigentlich biete, ist, jemandem eine Plattform zu geben, um seine eigenen Sachen zu veröffentlichen. Mhm. Und möglichst gut oder noch besser, als er sich das vorstellen kann. Und das ist auch niveauunabhängig. Also da kann ein Weltstar kommen und schlussendlich zufrieden sein. Dann bin ich auch zufrieden und glücklich. Aber wenn irgendein Amateur kommt, wo man halt wirklich muss ein bisschen knurzen und so, dass es überhaupt irgendetwas gibt, dann nachher ist das ein Erfolgserlebnis, wo man schlussendlich kann sagen kann, man hat doch etwas angebracht, was schlussendlich gut ist. Mhm. Und von dort her ist eigentlich alles spannend und macht eigentlich alles Spass.
Was war das Eindrücklichste, was du erleben hier im Studio?
Das Eindrücklichste war vielleicht das Jazz-Trio, das Aaron Goldberg-Trio von New York.
Also sie sind von New York hierher
gekommen? Die sind auf Tour gewesen.
Genau, okay.
Genau, und haben gedacht, sie wollen gerade das Programm aufnehmen, weil sie so nicht gerade so schnell wieder zusammenkommen. Und dann sind die am Vorabend in Engelberg in einem Konzert gewesen und sind irgendwie morgen um 4 Uhr heim. Und die sind wirklich quasi tot da ankommen, ja. Irgendwie morgen um 11 Uhr. und haben das Erste, was sie gemacht haben, ist am Boden gelegen. und weiter geschlafen irgendwie.
Also morgen um 4 Uhr in Engelberg. Ich könnte mir vorstellen, wo sie vielleicht je nachdem noch gelandet sind. Ich nehme nicht an, dass sie bis um 4 Uhr Musik gemacht haben.
Nein, also um 4 Uhr sind sie ins Bett, hat es geheißen. Und dann sind die wirklich da flach gelegen und ich habe das Gefühl, okay, ja, es gibt nicht so wahnsinnige Aufnahmen. Und dann sind die als Instrument und es haben eingezählt und während dem Einzählen haben sie eigentlich noch geschlafen. 1, 2, 3, 4, bang! Und dann ist wieder ein Schalter gekippt, okay. Und dann sind die voll da gewesen. Ja. Dann, was ist jetzt gegangen? Das war recht eindrücklich gewesen. Ja. Und dann war es Struktur gewesen. Dann sind sie wieder zusammengefallen. Und, und dann das nächste Stück kam. 1, 2, 3, bang! Sind sie wieder da gewesen. Also die haben wirklich können switchen zwischen Scheintod und voll da.
Kann man das trainieren?
Auch schon.
Also jedes Wochenende auf Engelberg. Und wenn jetzt müsstest, ein Musikgenie, ich meine, es sind viele Genies, die da rein und raus sind, nennen, wo hier erlebt hast, wer wär's und warum?
Kann ich so nicht sagen. Aber das sind so viele schöne Erlebnisse.
Also drei haben wir jetzt gehört. Offensichtlich.
Ja, aber ich habe so, also zum Beispiel der Konzertmeister von der Berliner Philharmoniker hat da CD aufgenommen, alle Sonaten. Konstantin Lifschitz, Konzertpianist, weltbekannter, der der Hochschule Luzern Professor ist. Und so könnte ich jetzt weiterfahren. Und einen rauspicken, der besonders gut wäre, ja. Das wäre ungerecht gegenüber den anderen. Obwohl sie jetzt eigentlich schon gemacht
haben. Wie zeigt sich das? Also wenn du kommunizierst ja über Mikro in den Raum, ihr seht euch in der Scheibe. Also umso einfacher das geht, kann man dann sagen, mit Folge von Talent geredet, umso mehr Talent, das ist jetzt, so ist es natürlich nicht, aber es geht in die Richtung, so, wenn es einfacher läuft mit der Kommunikation, sofort umgesetzt wird, ja, was du oder was ihr zusammen logischerweise im Herz trägt, dann geht es mehr Richtung Genie, Hypothese. Könnte man das so in den Raum stellen?
Ja, also wenn man ein Umfeld herstellen kann, wo sich der Künstler wohlfühlt, ist das natürlich immer besser. Mhm. Also wenn er irgendwie das Gefühl hat, ja, da gefällt es mir gar nicht und so. Und das ist eigentlich nur sowieso auch noch speziell da mit dem Studio. Es kann ein Rocker kommen, es kann ein Jazzer kommen, Klassiker, egal welche Stilrichtung. Und es fühlt sich eigentlich alle wohl da rein.
Ja.
Das ist ja nicht selbstverständlich, oder?
Gute Energie.
Ja.
Die strahlst du auch als Dirigent von der Power Bros aus, schon seit... Seit ich Power Bros kenne, bist du glaub, Dirigent dort. Wie lange bist du?
Ja, die ersten 6 Jahre war ich nicht Dirigent. Okay.
Das sind das jetzt, was sind das 20-Jährige letztes Jahr? 25-Jährige? Nein, 20-Jährige.
20-Jährige,
das letztes Jahr gewesen, genau.
Ja, sind irgendwie etwa 14 Jahre oder so, denke.
Wie definierst du den Namen Power Bros?
Also Power Bros ist eigentlich ein Name. Mhm. Irgendwann ist eigentlich das umgegangen, dass Power Bros eine Stilrichtung ist.
Ja.
aber es ist es ja nicht, das ist unser Name.
Ja.
Und aus unserem Namen ist vielleicht die Stilrichtung entstanden.
Also am Anfang hat es geheißen Seguser Power Bros, oder?
Genau.
Und nachher irgendwann hat man es dann auf Swiss Power Bros
umgetauft. Ja, weil man halt das Seguser wollte.
Genau, dass das mal
vorbei abkapseln. Ist.
Ja. Genau. Was möchtet ihr anders und warum?
Anders als was?
Anders als vielleicht so andere Brassbands. Also aus der Geschichte weiss man, es ist aus der Guckenmusik so entstanden. Und es ist aber keine Guckenmusik.
Mhm.
Aber es sind ganz viele Guckenfreaks dabei. Ich kenne auch einige davon. Ja, warum kommen die jetzt zu der Swiss Power Brass?
Also Besetzung ist ja eigentlich eine gute Musik, oder?
Ja.
Besetzung ist im Prinzip eine gute Musik. Und das, was man daraus macht, ist natürlich viel anspruchsvoller vom Arrangement her. Wir haben nicht 20-minütige Auftritte, wo man sich auskotzen kann. und nachher hat man geschwollene Lippen. Sondern wir haben 2-stündige Auftritte. Mhm. Und es muss im letzten Stück immer noch kontrolliert dehnen. Mhm. Das ist auch der Unterschied zu einer guten Musik. Oder?
Mhm. Ja, gute Musik. Ich bin in dieser Szene tief verankert, würde ich mal so behaupten. Ich kenne einige Mitglieder, eben, wie gesagt, von euch. Dürfen unsere Blauschgucke Logesree auch mit ein paar mitspielen, unter anderem unser Dirigent Ralf. Was zeichnet ein guter Dirigent für dich aus?
Bei mir ist es natürlich nicht nur Dirigieren, bei mir ist es natürlich auch das Arrangieren.
Mhm.
Also die Arrangements, die ich eigentlich auf den Leib schreibe, in unseren Mitgliedern. Wenn ich weiss, auf dem Register ist das und das Talent dort, dann kann ich auch ein bisschen mehr schreiben für die.
Mhm.
Oder wenn ich ja, limitiert bin, dann schreibe ich halt für die Register ein bisschen weniger stark. Und so kann man natürlich auf alles Einfluss nehmen. Schon vor dem Dirigieren. Und im Dirigieren kann man natürlich das noch für ein kitzeln.
Mhm. Also kennst du die Leute per se mal mega gut. Das ist ja mega wichtig, oder?
Und die Fähigkeiten von der einzelnen Leute.
Ja, du bist ja auch bekannt für so wunderbare Posaunen-Solos. Es gibt da viel auf YouTube oder in Live, wo immer mal wieder ja, auf höheren Aufblas ist, wo die Eichhörnchen in den Eulen gut Nacht sagen. wie übt man so etwas?
Das übt man gar nicht.
Spielt es einfach. Spielt es einfach, okay.
Ja, hat auch wieder mit Vision zu tun, oder? Wenn ich gesagt habe, das Bild von dem Studio habe ich schon Jahre vorher im Kopf gehabt.
Mhm.
Und das ist im Prinzip das Gleiche mit einem hohen Ton. Wenn man das im Kopf hat, die Vision, ich will jetzt diesen Ton spielen, und dann kann man gar nicht anders als diesen Ton spielen. Und wenn man nicht weiss, wie man dort hinkommt, wenn man den Ton gar nicht im Ohr hat,
ja,
dann kommt er auch nicht, oder? Mhm. Aber wenn man, es ist effektiv so, dass ich früher eigentlich eher Probleme hatte mit der Höhe.
Ja.
Also im Konzi hat der Lehrer immer gesagt, ja, du bist halt in der Höhe nicht so stark und so. Und dann, das habe ich geglaubt.
Glaubenssatz, ja.
Ja, genau. Ja. Und ich bin aber nebendran bin ich noch in einer Jazzband gewesen, so ein Jazz-Septett. Und dort habe ich einfach soliert. Und habe gar nicht überlegt, was ich soliere, wie hoch das ich jetzt eigentlich bin. Und irgendwie hatte ich einfach eine Melodie im Kopf gehabt und das macht ba 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 ba. Und das war dann halt irgendwie ein hoher F. wo ich erst nachher realisiert habe, das war ein hoher F, wo ich eigentlich immer Probleme habe. Mhm. Das ist jetzt ganz ring. Das nächste Mal habe ich es wieder probiert und es geht ja. Und irgendwann ist so eine Zuversicht gekommen. Und das Wissen, ja, mal, eigentlich habe ich die Höhe getroffen.
Mhm.
Also das habe ich eigentlich dann nicht im Konzi, im Gegenteil, eben das Konzi habe ich erbremst.
Spannend.
Ja. Ja. Und irgendwann eben bin ich der Lead-Posinist in der Army Big Band mit Pepe Lienhard geworden. Und dann muss man ja hoch können spielen, sonst wird man es nicht.
Aber auch ganz tief, nehme ich an. Oder?
Ja, das Lied also ist nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, okay.
Ja.
Ich habe mal aufgeschnappt, bitte korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, dass du die Töne und die Musik auch ja, in einer Art in Farbe siehst und dir das hilft. Dann, also wenn du jetzt hast von Bildern geredet, geht das so in die Richtung?
Nein, ich sehe es nicht in Farbe. Das ist ja eine Fähigkeit, die, ich weiß nicht mehr, was es heisst. Michael Jackson hat das zum Beispiel gehabt.
Okay.
Oder Quincy Jones. Gibt es einen speziellen Ausdruck für das? Das habe ich nicht. Aber ich habe mehr das Gefühl dazu. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel komponiere, dann kommen mir zum Teil wie so Zip-Files.
Mhm.
Also, das ist eigentlich wie ein ganzes Stück zusammen komprimiert auf 1 Sekunde. Und dann habe ich so einen Klang im Ohr, wo eben völlig ein Cluster eigentlich, wo wie ein Telefonton, oder wenn das Telefon kommt, macht es bim bim. Und bei mir macht es dann einfach. Und dort ist auch das ganze Stück verpackt. Und wenn ich dann das antippe, gedanklich, dann entfaltet sich es und geht nachher raus. Und dann kann ich nachher eigentlich Teil für Teil noch neu aufschreiben.
Okay. Geil. Geil. Wo kann man das kaufen? Hey, also du redest ja dann auch mit anderen Produzenten, Dirigenten oder eben Arrangeurkomponisten. Jeder hat wahrscheinlich irgendwo so etwas Künstlerisches. Also hast du das auch schon gehört, dass jemand auch, das kenne ich auch von mir, ich habe es auch so ähnlich, oder?
Nein, das habe ich eigentlich noch nie gehört.
Ja.
Also ich rede noch nicht unbedingt
ja,
über das.
Ja. ja, du hast eigentlich schon meine Frage fast beantwortet. Die kommt immer, mich interessiert immer, wie geht jemand vor, der dann eben eine Vision hat, einen Traum oder einen Wunsch, ein Bild im Kopf, im Herzen trägt, wie dem sagst du, und jetzt gar nicht die Umsetzung, das sind jetzt die Steps, das ist meine Strategie, du hast vieles schon gesagt, gibt es nicht wie noch so einen Tipp, wo du sagst, hey, mir hilft das?
Machen.
Cool.
Also in dem, dass du machst, entfaltet sich's, oder?
Ja.
Jetzt auch gerade mit dem Zip-Pfeil, der aufgeht, ja, wenn ich es nicht antippe, dann geht es auch nicht auf. Mhm. Also man muss halt zuerst etwas machen und dann kommt wie die Hilfe hinten nachher.
Ja.
Aber wenn man die Hilfe einfach um Hilfe bettet und nicht macht, dann passiert das nicht.
Kommen wir wieder ein bisschen spirituell rein? Hast so Techniken, Methoden? Also, du lebst hier in einer wunderschönen Natur. Hast du etwas, wo du sagst, ja, wenn es irgendwo harzt, dann gehe ich das machen oder ja, begebe mich dort hin und dann geht vielleicht etwas auf energetisch und gibt mir wieder eine Botschaft, intuitiv einen Hinweis, wie weiter?
Nein, ich habe keine Ritual in dem Sinn, aber ich bin schon sehr verbunden eben mit der geistigen Welt.
Mhm. Hast du, frage ganz offen, Helfer, wenn man sagt, hey, jetzt dürfen wir helfen?
Ja.
Ja. Und dann, ja, nach dem Engel oder was auch immer, funktioniert das offensichtlich?
Das funktioniert, ja. Und es gibt auch immer wieder, ich meine, als Unternehmer, jeder Unternehmer kennt das. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Und ich habe keinerlei Sicherheit, oder? Also, man kann nicht ein halbes Jahr voraus planen.
Mhm.
Also man weiß vielleicht, in einem halben Jahr habe ich vielleicht 1-2 Produktionen, aber jetzt, der nächste Monat ist noch nicht, gar nicht. Und dann muss man einfach Zuversicht haben, loslassen.
und vertrauen, dass etwas kommt. Ja.
Und es gibt immer wieder so Situationen, wo man vielleicht finanziell in einen Engpass hineinkommt. So, ja, jetzt muss aber wieder etwas kommen, sonst sehe ich schwarz, oder?
Mhm.
Und dann kommt man so ein bisschen in einen Zwang rein. Dann sagt man, komm, ich mache das seit 20 Jahren, es ist immer gegangen. Und es ist wie jedes Mal wieder so ein Hinweis, hey, los auf dich, ich vertraue dir.
Mhm.
Und dann funktioniert das. Und dann lässt man eigentlich bewusst los und 5 Minuten später kommt das Telefon. Wir wollen 6 Tage ein Studio buchen. Also es ist so oft schon so passiert.
Ja. Ich kenne es ein bisschen. Also ich habe letzte 2 Wochen jetzt ein bisschen abgegeben mit Klienten. Und dann habe ich meine Freundin gesagt, also nächste Woche. Und dann weißt du so ein bisschen, hey, ist okay, es darf wieder etwas kommen. Einfach so, nicht bewusst gedanklich, aber so das Gefühl, das ich losgelassen habe. Und dann irgendwie am Ende so irgendwie noch 3-4 wieder angerufen, ja, ich müsste noch, könnte ich noch geschwind.
Mhm.
Und dann merkst du wieder, hey, eben entspannen, der Fluss läuft, gibt dich dem Fluss auch hin. Und manchmal ist halt ein Stein weg und dann tut es vielleicht mal ein bisschen weh, aber es fließt weiter.
Mhm.
Und irgendwo landest du dann eben, ich habe das im Trailer ganz am Anfang gesagt, irgendwann kommst du ins Meer. und dass ich dem kannst wirklich hingehen und loslassen.
Ja, und was du in dem Moment ja machst, ist ja eigentlich, wenn du loslässt, dann öffnest du dich. Mhm. Oder? Und dann bist du eigentlich offen mhm. für alles, was von außen kommt. Und dann haben die Leute auch Lust, zu dir zu kommen. Und wenn du das Gegenteil hast, wenn du dir Sorgen machst und so, dann ziehst du dich zusammen und verschließest dich gegen außen und gibst gegen außen das energetische Signal, ich will eigentlich gar niemanden. Mhm. Und also, es will ja niemand zu jemandem kommen, wo zusammengeschlossen ist und wo nicht offen ist. Und sobald man das loslässt und auftut, dann merke ich das die Leute effektiv. Mhm. Und dann, ja, mal da will ich hin. Da ist eine gute Energie.
Hast du noch Visionen in dir, die du die Welt raustragen willst? Die darfst du erzählen oder willst du erzählen?
Ja, also eigentlich habe ich jetzt ja bin ich 51 und habe immer für andere gearbeitet. Und so die eigenen Sachen habe ich eigentlich immer zurückgesteckt. Und jetzt merke ich, es drückt von hinten, dass jetzt auch eigene Sachen kommen.
Ich kenne einen, der wohnt da etwa 50 Kilometer Richtung Engelberger da, dann geht es glaube ich auch. Ja. Was? Also eigene, wo dann spielst du mehrere Instrumente ein, also Album, Anführungszeichen, Musikrichtung?
Völlig offen. Also ja, einfach eigene Kompositionen.
Ja. Mit Gesang?
Alles.
Alles.
Ja. Ist alles da.
Sind wir gespannt.
Aber was es dann gibt, das muss sich alles entwickeln. Ich weiss nur, dass etwas kommt. Ich weiss es auch noch nicht mal.
Hast du ein Zitat zum richtigen Schluss von einem Menschen, der dich inspiriert? Und warum das Zitat?
Nein, eigentlich nicht.
Ja, ich mache noch ein kleines Slalom. Zuerst möchte ich mich aber bedanken für das Dirigieren heute für unserem gemeinsamen Podcast. Ich finde, du hast das super gemacht, bist on point gewesen, sehr präzise. Ja. Für das habe ich dir auch ein Geschenk mitgebracht, und zwar ein Original-LP von meiner ehemaligen Band Brasco, die ich mitgespielt habe, mit allen Unterschriften drauf. Grüße gehen aus an die Jungs, Nuck.
Ja, danke vielmals. Da sind gerne drin.
Ich bin gespannt, sehr gerne um ein Feedback. Wir haben es nicht hier aufgenommen, offensichtlich. Es gibt es ja auch nicht mehr, aber ja, mir das tut die Erfahrung im Studio, das war meine erste, ich bin jetzt im zweiten Studio in meinem Leben, auf eine andere Art, das war in Luzern, das Studio am Dach hat das geheissen, recht rustikal, viel kleiner. Man hatte einfach einen Raum, gehabt, wo man einzeln rein ist, die Aufnahmen machen nacheinander. Und das war schon ein spezielles Erlebnis gewesen, auch was musikalisch dann noch, was die, das sind, ich glaube, zwei Tage, sind zwei Wochen ein Bläser, was dort dann nochmal vorwärts gegangen ist, musikalisch, ist krass gewesen. Mhm. Und hat auch als Band zusammengeschweißt, das war eine coole Erfahrung gewesen.
Ja, das kann ich eigentlich auch empfehlen. Also eine CD-Aufnahme oder einfach eine Aufnahme ist immer auch ein Schauen unter der Lupe. Und es ist eigentlich für alle zusammen eine rechte Erweiterung und das beste Training, das man machen kann. Mhm. Also nur einmal intensiver, als wenn man einfach probt im Probesaal. Und für eine Band, die kommt wirklich weiter, wenn sie Aufnahmen machen.
Die Scheibe heisst übrigens Karussell von Brasscode. Könnt ihr überall runterladen. Der Flow im Podcast gehört ihr auf vielen möglichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Deezer und so weiter. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspiriert. Dann bin ich mega dankbar für 5 Sternchen. Und wenn euch das Lied heute keine 5 Sternchen wert ist, dann bin ich auch sehr dankbar für ein Feedback. Mehr über den Gebu findet ihr auf gabrielrecording.ch, seinen Social Media Kanal, auf Insta, LinkedIn, Facebook. Wann hört man dich wieder mal live in Action mit Swiss Power Bros? Oder auch in einer anderen Funktion?
Ende Juni sind wir da zweckis unterwegs und wir kennen das Woodstock, der Blasmusik.
Wer das kennt, ein Riesenfestival von ungarischen Grenzen, Österreich.
Österreich, ja.
Genau, immer mal wollen gehen, bis jetzt noch nicht geschafft. Ich gehe jetzt zuerst an ein Metal-Festival auf Oslo, vielleicht geht es mal noch ans Woodstock. Sehr geil, Coburg natürlich, Samba-Festival.
Coburg natürlich wieder,
das,
ja.
Jedes Jahr, glaube ich, gell, das ist
ja.
Vielleicht Besuch.
So außer letztes Jahr sind wir auf Frankreich gegangen, an ein Festival.
Ja. Salzburg sind wir noch, habe ich noch gesehen.
Ja, das ist im Rahmen von Woodstock.
Ja.
Ja.
Und Brass on Stage, sehr viel.
Genau.
Das Heimspiel auch wieder einmal.
Sehr cool. Jawohl, und im September, 29 ist, glaube ich, Ende September, haben wir ein End-of-Season-Konzert ja. In Sarne, drauf nachher.
Ja.
Mit einem Personenensemble zusammen.
Ja, wir haben ja etwa mal noch so Künstler, die mitspielen. Also eben mit Young Blood Brass Band haben wir mal etwas gemacht in KKL, da bin ich auch gewesen.
Mhm.
Mit dem
Garmisch,
ja.
Ah, ein sehr cooler
Trompeter. Genau, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Nein, schon länger her. Bei 5-6 Jahren ist es schon wieder her.
In der Corona-Zeit siehst apropos Action, der Flo im Podcast geht in seine erste Sommerpause und meldet sich dann im August zurück. Davor widme ich mich, wie könnte es nicht passen sein, der Musik. Wie gesagt, es geht an das Metal Festival von Oslo, zu Metallica, Tool, Judas Priest und dann im August an das Rototom Summer Splash. Dort kommt dann mehr Reggae ins Spiel, Alpha Blondie, Groundation und Co. sind vor Ort. Ich habe noch eine Abschlussfrage zu der Musik. Und die muss ich natürlich stellen, weil mein erster Podcast-Gast war der Fred Jodemann von der HDB. Auch wenn es jetzt Sommer ist und nicht Fasnacht. Du hast ja unter anderem auch mit ihm Musik gemacht auf dem Besen-Projekt.
Mhm.
Und ja, ich weiss natürlich sicher aus dieser Gucke-Geschichte aus. Ich bin ja ein recht grosser Gucke-Fan, HDB. Die gewisse Rivalität an und dazu mal. Zwischen, ich behaupte jetzt mal, der wohl besten zwei Gucken, die es je gegeben hat. Meine Behauptung. Kann man sagen, wer besser gewesen ist? Darfst du es auch flüstern? Also C. Gusel Buchs oder Top der Besen Stanz?
Nein, wir waren verschieden. Wir hatten einen anderen Stil. Und ich glaube, Top der Besen haben schon noch mehr professionalisiert quasi. Also die sind noch mehr Visionäre gewesen, also eigentlich der Freddy. Mhm. Und hat dann noch mehr reingesteckt, als bei uns ist es halt immer noch um Fasnacht gegangen.
Mhm.
Und der hat dann schon weitergedacht. Mhm. Und von dort her, glaube ich, kann man sagen, sind sie besser gewesen.
Ja, auch ähnlicher Typ, oder? Von der, eben wahrscheinlich auch schon in den Bildern drin, Visionen, hey. Es könnte mal die Richtung gehen und dann ist dann auch die Swiss Power Bros entstanden, wo du auch also mit initiiert hast, oder?
Mhm.
In dem Sinn. Sehr cool.
Ja, und da sind eigentlich wir eben mit Swiss Power Bros sind wir dann eigentlich auch professioneller geworden, mhm. sage ich jetzt.
Mhm.
Und eben mittlerweile haben wir ja aus 14, 15 Kantonen Mitglieder. Und du hast mal als Seegusser, ist es wirklich eine regionale Band gewesen, ja. Und die Hauptbesen sind schon eigentlich schweizweit
ja.
Verteilt gewesen. Und von dort her, ja, sind sie immer einen Schritt vor uns gewesen, das kann man glaube ich schon sagen. Aber wir sind nicht weit hinten nachher gewesen. Und haben auch eigene, ja, das ist ja eigentlich das Lustige gewesen im Ganzen, oder? Das ist ja das, was mich interessiert hat. Die Musik ist ja im Prinzip erfunden. Es gibt ja nicht mehr, wo man kann weiterentwickeln kann, mhm. theoretisch. Also selbst die neuen Sachen, die egal in welcher Szene, Jazz-Szene, alternative Szene oder klassische Szene, also die experimentelle Musik, das ist ja mittlerweile ist auch dort schon alles abgeraset. Also was will man nur eins machen? Oder?
Mhm.
Und Guckenmusik war so ein Feld, das war völlig unentwickelt. Also, als ich angefangen habe, haben die meisten einstimmig gespielt. alle die Melodie gespielt und wenn irgendein Bass dazu war, war es schon wow.
Wann hast du da angefangen?
Ja, das war etwa mit 16, 17. Und dort war wirklich jedes Jahr irgendein Aha-Erlebnis. Oder eben, Top der Bass, eine Melodie, haben alle eine Stimme gespielt und der Freddy hat am Schluss noch eine zwei Stimmen. Der Schlussakkord war noch zwei Stimmen und so, wow! Oder und so sind wir dann plötzlich mit drei Personen da gestanden, drei Personen Stimmen, wo plötzlich wie einfach ein Akkord durchhergekommen ist, das vorher noch nicht gegeben hat. Und sie haben wieder die Hi-Hat plötzlich gehabt und weiss nicht was. Und jedes Jahr ist etwas Neues passiert. Und das war eigentlich spannender gewesen.
Ja, das glaube ich.
Wir wirklich die Musik können von Grund entwickeln.
Ja.
Bis es heute eben zu diesen achtstimmigen Arrangements gekommen ist.
Ja. Oder eben zu den, ja, dann eben Paul Brass, wir hätten noch im Sommer wollen, ähnliches Stil weiter Musik machen und gleich ein bisschen sauberer und präziser etc.
Ja, das ist natürlich alles dem entstanden, weil Top der Bässe haben sich ja aufgelöst. Weil eigentlich wäre das der nächste Schritt gewesen, weg von der Fasnacht. Da gäbe es heute noch wahrscheinlich.
Mm.
Und haben es aber nicht geschafft. Mm. Also sie haben das nicht wollen und haben sich dann verkrochen. Und bei uns war klar gewesen, es geht in die gleiche Richtung.
Mm.
Weil wir sind auch, wie Top der Bässe, auf allen Gebieten stark gewesen. Auf Musik und natürlich Masken und Plaketten und so. Und du kannst nicht einfach weitermachen und sagen, wir machen jetzt einfach keine Plaketten mehr oder keine Masken mehr oder und wir kriegen gleich noch die Fasnacht. Sondern wir müssen uns fokussieren. Oder? Und das war eigentlich dann klar gewesen, wir müssen eigentlich einen Weg weitergehen. Und sonst gibt es in zwei Jahren auch nicht
mehr. Ja.
Also es ist eigentlich nicht... ja, es war eigentlich ein Zwang gewesen, quasi.
Mhm.
Wir mussten es eigentlich machen.
Ja. Zum Glück haben wir es gemacht.
Zum Glück haben wir es gemacht. Ja, aber es hat natürlich auch viel Anstrengung gebraucht. Und eben die ganzen Diskussionen und so, ich habe das eigentlich vorantrieben.
Mhm.
Und schlussendlich bin ich so erschöpft gewesen, dass ich gesagt habe, ja, jetzt haben wir es eigentlich. Wir haben abgestimmt, wir machen es. Mhm. Aber ich habe eigentlich keine Kraft mehr gehabt,
okay.
Um zu sagen, okay, ich tue es weiter, ich tue es dirigieren.
Ah, darum die ersten Jahre. Spielt du aber schon immer gerade von Anfang an mit, oder?
Nein, ich habe nichts gespielt. Ich bin eigentlich draus gegangen.
Ah, okay.
Habe aber alle Arrangements gemacht.
Und nach sechs Jahren bist du dann reingekommen?
Und Rolf Ambaye hat einen Dirigent gemacht. Und eben im siebten Jahr habe ich ihn dann hat er nicht mehr wollen und dann habe ich ihn ersetzt.
Okay. Spannend. Sehr spannender Podcast. Für mich, ich hoffe auch für euch alle, die zugelassen haben. Danke vielmals noch einmal. Gebu, habe ich dürfen da sein.
Gerne geschehen.
Und zum Schluss singen wir oder jodeln wir eins. Flow in me and
jodi jodi.